Ja, liebe Gemeinde, Christus, das Licht der Welt und Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, die führen uns schon dahin, was wir uns heute näher anschauen wollen, nämlich das 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Und ich möchte uns zunächst die ersten 7 Verse lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Heilung eines Blindgeborenen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Siloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Soweit die ersten 7 Verse. Nun, ist Jesus eher ein Arzt oder ein Therapeut? Mit Johannes 9 wollen wir uns einem Menschen zuwenden, der von Jesus körperlich geheilt wurde. Das haben wir ja gerade gehört. Aber auch psychisch steht ihm Jesus zur Seite. Das werden wir noch hören. Die Frage Arzt oder Therapeut oder beides steht im Raum. Im Idealfall der Heilung helfen sowohl Arzt wie auch Therapeut einem Menschen, um sich für den Geheilten wieder überflüssig zu machen. Dessen Heilung wäre unvollkommen, wenn er danach den Dienst des Arztes oder Therapeuten, wenn er in Abhängigkeit zu diesen geriete. Nun, bei Jesus ist das völlig anders. Er, Jesus, heilt, damit Menschen in eine Beziehung zu ihm, ja geradezu in eine Abhängigkeit zu ihm geraten. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dies sagt Jesus später in Johannes 15, als er seinen Jüngern ein fruchtbringendes Leben verheißt. Die Heilung des Blindgeborenen löst in Johannes 9 eine Kettenreaktion aus, an deren Ende Jesus sich auf die Suche nach ihm begibt, um ihn nach der körperlichen Heilung auch geistlich zu heilen. Und so wie wir gerade die ersten 7 Verse des Kapitels gehört haben, möchte ich uns jetzt die letzten 7 Verse lesen, also ab Vers 35. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Er suchte ihn auf und fragte ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus, er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder, das ist ja nichts anderes, als er betete ihn an. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Jetzt kommt zur Heilung von Blindheit auch noch der geistliche Durchblick. Und dieser geistliche Durchblick ereignet sich hier in 3 Schritten. Zum ersten von Jesus gesehen und gefunden. Dann an Jesus glauben und schließlich als 3. Schritt sich zu Jesus bekennen und ihn anbeten. Zum ersten, dem, womit diese Begegnung begann. Erinnert ihr euch an den ersten Vers des Kapitels? Jesus sah einen Mann. Jesus sah einen Mann, der von Geburt an blind war. Jesus sieht die Not, Jesus sieht das Leid. Er sieht eben nicht nur einen Bettler am Straßenrand, er sieht tiefer. Denn Jesus hat den geistlichen Durchblick, ja Jesus ist der geistliche Durchblick. Im Kapitel vorher, in Kapitel 8, steht seine berühmte Zusage: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Genau diese Zusage hat er seinen Jüngern jetzt und hier in Vers 5 wieder in Erinnerung gerufen. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und um dies zu demonstrieren, spuckte Jesus auf die Erde, rührte einen Brei an und strich diesen dem Blinden auf die Augen. Okay, ein wenig eklig ist das ja schon. Doch wie geht's weiter? Jesus schickte den so Angeschmierten zum nächsten Teich. Und das war der Teich Siloach. Er befand sich innerhalb der Jerusalemer Stadtmauern. Wir sind nämlich hier in dieser Geschichte in Jerusalem. Das ist auch schon in Kapitel 8 der Fall. Und es ist der Endpunkt eines Leitungssystems der Gihon-Quelle, die am Fuß des Zion entspringt. Und die führt eben dann bis zu diesem Teich Siloah in Jerusalem. Dort wäscht sich der bis dahin Blinde und ist geheilt, konnte sehen. Und hier könnte diese Geschichte ja zu Ende sein. Und es könnte dann vielleicht weitergehen und er zog seine Straße fröhlich. Aber dem ist nicht so. Denn diese Heilung hat einen Haken. Sie geschah an einem Sabbat. Und das bedeutet nun reichlich Stress für den gerade Geheilten. Zunächst sind in Vers 8 folgende seine Nachbarn ganz erstaunt. Er berichtet ihnen, wie Jesus ihn geheilt hat. Und daraufhin wird er von diesen zu den Pharisäern gebracht. Immerhin hatte Jesus zu dessen Heilung ja einen Brei angerührt. Und das ist eindeutig verboten. Eine verbotene Sonntags, besser eine verbotene Sabbatarbeit. Jetzt wollte ich die folgenden 20 Verse eigentlich nacherzählen, doch Johannes berichtet den Dialog zwischen den Pharisäern und dem Geheilten so wunderbar, dass ich ihn gerne im Original lese. Und ich bitte euch, auch auf die ironischen Untertöne zu hören, die Johannes hier ganz bewusst eingestreut hat. Ich lese ab Vers 13. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete dieser, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Aber andere meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie ihn. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden? Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um sich über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch, gemeint ist Jesus, ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, antwortete der Geheilte. Aber eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?" Da wurden sie wütend. "Du bist sein Jünger", schrien sie ihn an. "Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er kommt." "Das ist doch wirklich sonderbar", meinte der Mann. "Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun." Darauf antworteten sie nur: "Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren?" Und sie warfen ihn hinaus. Und das jetzt nicht nur hier aus diesem Verhör, sondern auch aus der Synagogengemeinde. Der Geheilte war damit ausgeschlossen. Und da setzt dann die zweite Begegnung mit Jesus ein. So wie in Vers 1 geht auch in Vers 35 die Initiative von Jesus aus. In Vers 1 sah Jesus den Blindgeborenen und in Vers 35 suchte er ihn, nachdem er von dessen Schicksal gehört hatte. Damit ein Mensch damals wie heute geistlich durchblicken kann, ist er auf Gottes Initiative, ja auf die Initiative Jesu angewiesen. Nur so können Menschen wirklich durchblicken, wenn sie Jesus finden, wenn Jesus dich findet. Das ist immer der erste Schritt zum geistlichen Durchblick. Wenn wir als seine Jünger, seine Nachfolger zurückschauen, werden wir feststellen, dass wir nicht selbst Jesus gefunden haben, sondern dass er uns gesehen, gesucht und gefunden hat. Und damit kommen wir zum zweiten, dem entscheidenden Schritt zum geistlichen Durchblick: an Jesus glauben. Nachdem Jesus den Geheilten gefunden hat, fragt er ihn direkt: "Glaubst du an den Menschensohn?" Als Jude wusste der Geheilte, dass Gott den Menschensohn zum Gericht über die ganze Welt senden wird. Das hatte der Prophet Daniel vorhergesagt. Und jetzt steht Jesus vor ihm, ein Mensch wie der Geheilte selbst. Er hat die unglaubliche Fähigkeit, ihm, dem Blindgeborenen, die Augen zu öffnen. Ist Jesus dieser Menschensohn? Glaubst du das? Die Frage erscheint mir zunächst etwas aufdringlich, nachdem der Mann noch gerade mehrfach verhört worden war. Ist Glaube nicht wenigstens heute Privatsache, etwas ganz Intimes? Und doch fragt Jesus auch uns heute: "Glaubst du an mich?" Das ist sozusagen die Gretchen- oder die Schlüsselfrage. Glaubst du? Der Geheilte antwortet Jesus: "Ja, ich will gerne an ihn glauben, aber ich kenne ihn nicht. Er ist bereit zum Glauben, wenn er nur wüsste, wer es ist." Und da antwortet ihm Jesus eindeutig: "Du siehst ihn vor dir und in diesem Augenblick spricht er mit dir." Siehst du ihn denn nicht? Diese Frage gefällt mir, weil er ja darauf Bezug nimmt, dass der Blinde jetzt etwas sehen kann. Jetzt ist er in der Lage zu erkennen und zu sehen. Und Jesus steht vor ihm. Das hilft weiter. Der Fragende muss nicht mehr Glaubenssätze gegeneinander abwägen. Er kann sich an eine Person halten und die steht ihm gegenüber. Es ist Jesus, der ihn angerührt und geheilt hat. Jetzt wendet er sich liebevoll dem gerade aus der Synagoge Ausgeschlossenen zu. Er verkörpert damit die Liebe Gottes zu diesem Menschen. Vertrauen springt über und er kommt zum Glauben. So wie er durch den Brei auf seinen Augen das Augenlicht zurückerhalten hat und sehen konnte, so kann er jetzt geistlich durchblicken, hat die Begegnung mit Jesus. Er sieht und erkennt Jesus als den Herrn. Herr, ich glaube. Nach der körperlichen Blindheit überwindet Jesus auch die geistliche Blindheit. Der Geheilte ergreift den Glauben, den Jesus ihm anbietet. Nun sieht er im umfassenden Sinne. Er sieht sowohl mit seinen Augen als auch mit seinem Herzen. An diesem Jesus hängt mein Leben und das Leben der Welt. Er ist der Menschensohn, der Gesandte Gottes. Der Geheilte hat damit das Ziel des Glaubens erreicht. Er bekennt: "Ja, Herr, ich glaube." Und er wirft sich vor Jesus nieder und betet ihn damit an. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Schritt zum geistlichen Durchblick. Jesus bekennen und anbeten. Unfreiwillig wird der Geheilte zu einem guten Beispiel für Bekennermut, noch bevor er überhaupt selbst an Jesus glaubt. Jesus hat ihn an einem Sabbat geheilt. Deshalb wird er wiederholt ausgefragt. Und in Vers 11 setzt dieses Bekenntnis zu Jesus vor den Nachbarn ein. Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. So beginnt sein Bekenntnis zu Jesus. Sie kennen den Blindgeborenen und sehen seine Heilung und können dieses Wunder kaum glauben. Wenn Jesus Menschen verändert, fällt es zunächst in deren unmittelbaren Umgebung auf. Hier dürfte das Zeugnis zu Jesus dem Geheilten nicht schwer gefallen sein, also im Kreis seiner Nachbarschaft. Doch seine Geschichte zieht weitere Kreise. Er wird zu den Pharisäern geschafft, um sich dort zu erklären. Und damit landet er hier in Johannes 9 in einer jesusfeindlichen Umgebung. Die Sabbatheilung hat die Pharisäer feindlich gestimmt. Sie sehen nicht das Wunder, sondern sie sehen nur die Gebotsübertretung. Auch unser Zeugnis ist heute häufig in einer jesusfeindlichen Umgebung gefragt. Wenn wir uns zu Jesus als unserem persönlichen Herrn und Retter bekennen, kommt bei so manchem gegenüber keine Begeisterung auf. Jesus fehlt uns gerade noch bei all unseren Problemen. Nun nahm die Geschichte bei dem Geheilten noch eine besonders gemeine Wendung. Seine Eltern werden ebenfalls vor die Pharisäer zitiert. Sie haben damit nichts zu tun und werden doch Zeugen, ja, sie werden beinahe als Mitangeklagte hineingerufen. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, hat das Auswirkungen für unsere Familie, für unsere Verwandten und Bekannten. Da kann es peinliche Fragen geben. Sag mal, euer Sohn, ist der jetzt etwa fromm geworden? Sag mal, du bist doch oft mit Dietmar zusammen. Geht der nicht auch zu den Baptisten? Und dann kommt es zu etwas, was wir aus gutem Grund in Deutschland abgeschafft haben, die Sippenhaft. Und die Sippenhaft betrifft leider heute immer noch viele Gläubige. Ich habe vorhin in der Fürbitte für die verfolgten Christen gebetet, weil in etlichen Teilen dieser Welt das Bekenntnis zu Jesus Christus direkte Folgen hat, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die direkten Angehörigen. Und das ist in Teilen der islamischen Welt so, aber auch in solchen Diktaturen wie in Nordkorea. Und das ist eine große Herausforderung, aber es ist etwas, was wir hier schon in Johannes 9 sehen, was von Anfang an zum Bekenntnis zu Jesus dazugehört und was Jesus in anderen Stellen in den Evangelien ja auch sehr zuspitzen kann, wo er sagt, so ungefähr, du musst dich dann schon entscheiden zwischen Familie und Glauben an mich. Und da eine große Herausforderung für die wird, die er in die Nachfolge ruft. Was hier jetzt auch geschieht, ist die unmittelbare Proskynese, also die kniende Anbetung. Der Geheilte wirft sich in Vers 38 vor Jesus nieder. Was in der Sache damals bedeutete, dass er ihn anbetete. Das war also eine Umschreibung für Anbetung, war sich niederzuwerfen oder hinzuknien. Und wir haben das ja auch vorhin gesungen und das geht uns so leicht über die Lippen. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie, um dich zu erkennen. Ich lese gerade ein Buch, das so sehr viel praktische oder Ideen aufnimmt, wie man also persönlich sich näher zu Gott kommen kann, beziehungsweise wie man die Nähe Gottes besser erfahren kann. Und da ist unter anderem das Knien beim Gebet ein Punkt, der in Erinnerung gerufen wird, die Kniebank als Hilfe. Das ist für uns sehr fremd. Ich habe damals als Student eine Kniebank geschenkt bekommen. Am Ende meines Theologiestudiums hatten das andere Kommilitonen für die fertig wurden, gefertigt. Und so haben wir eine Kniebank bekommen. Die war auch eine ganze Zeit lang im Einsatz. Ich gebe zu, heute darf man ja jenseits der 60 sagen, merke ich meine Knie. Aber in der Sache ist es eine Hilfe, um konzentriert zu beten, dass man sich auch in eine Haltung begibt, die eine Haltung der Demut ist und eine Haltung der Anbetung. Aber wie wir anbeten, ist am Ende gleich. Wichtiger ist, dass wir anbeten. Ob jubelnd, ob singend, ob mit erhobenen Armen oder auf den Knien, aber auch das gehört dazu. Auf das Bekenntnis zu Jesus Christus folgt auch seine Anbetung. Also, der Blindgeborene in Johannes 9 wurde zu einem, der geistlich durchblickt. Er wurde von Jesus gefunden, er kam zum Glauben an Jesus und er hat sich zu Jesus bekannt und ihn angebetet. Und nun frage ich uns, hast du auch diesen Durchblick? Ich wünsche es dir. Amen.